Maranatha. Ah, diese Begrüßung ist nicht so bekannt. Maranatha. Was bedeutet Maranatha? Der Herr kommt bald. Wollen wir, dass der Herr bald kommt?
Ja.
Ja, dann können wir besser antworten. Maranatha. Vielen, vielen Dank für das schöne Stück. Und ich möchte gerne immer wieder, wenn ich hier hinkomme, mit euch singen. Oder nächstes Mal zusammen zu dritt auch was singen. Vielen Dank, möge Gott euch segnen. Die Kinder? Hören die auch da drüben? Oder wollen die nach vorne kommen? Komm! Guten Morgen zusammen. Ich heiße Kofi. Könnt ihr euch die Namen merken? Wer kennt mich von euch? Ja, du doch. Ja, genau, ich war schon mal da. Habt ihr Lust auf eine Geschichte zum Hören? Ja. Stell euch vor, in einem Bauernhof, da sitzt oder da ist eine kleine Maus, die durch ein kleines Loch in eine Mauer beobachtet, wie ein Bauer mit seiner Frau ein Geschenk auspackt. Dann denkt die kleine Maus erstmal, ach, was ist wieder für Essen da drin in diese Packets. Vielleicht sind die nachher weg und sie kann schnell reingehen und klauen. Aber was war so große für Überraschung für diese kleine Maus zum Entdecken? Weißt ihr, was die kleine Maus entdeckt hat? Da war eine Mausefalle. Das ist gemein, oder? So, und schnell und total enttäuscht, die kleine Maus ist gerannt zum anderen Nachbarntieren. Und erste, die sie treffen konnte, war ein Huhn oder das Hähnchen. Dann geht's und sagt, hallo, 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 es gibt Mausefalle im Haus. Es gibt Mausefalle im Haus. Ein Huhn kratzt sich und macht den Kopf hoch. Ah, oh, ich kann das verstehen. Das kann nicht für mich gefährlich sein. Es tut mir leid. Das ist eine Mausefalle. Und das kann mich nicht fangen. Mir tut das leid. Ich habe keine Konsequenzen damit. Ja, ne? Und enttäuscht geht die kleine Maus weiter und wer trifft die kleine Maus? Ein Schwein. Und sagt, es gibt Mausefalle, es gibt Mausefalle im Haus. Und was sagt der Schwein? Ach ja, ich habe Mitleid mit dir. Ich verstehe das und ich bin besorgt, mitbesorgt mit dir. Aber ich kann dir eine versprechen. Ich werde für dich beten. Darauf kannst du verlassen. Ich werde für dich beten, dass dieser Mausefall dich nicht fängt. Die kleine Maus denkt, habt die nicht alle? Das kann nicht wahr sein. Geht nur um mich. Dann enttäuscht, renn wieder zum nächsten Tier. Eine Kuh. Und fragt, da gibt es Mausefalle im Haus. Es gibt Mausefalle im Haus. Kuh kommt nach vorne und sagt, ja, okay, ich verstehe das. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das dir Angst macht. Aber diese kleine Mausefalle kann mir gar nichts machen. Genau. Und sag, selbst eine kleine Kratzspur in meinen Körper, auf meinen Körper, macht dir doch nicht. Aber ich kann deine Leid verstehen. Die kleine Maus ist total enttäuscht und weiß nicht mehr, was sie machen sollte. Und geht wieder in seine kleine Versteck. Und plötzlich hört ein Geräusch. Dann geht diese Mausefalle auf. Und diese Mausefalle hat etwas gefangen. Und schnell kommt die Frau von der Bauer, ganz schnell zum Gucken, ob doch diese Mausefalle eine Maus gefangen hat. Zum seine ihren großen Überraschung entdeckt sie eine Schlange in dieser Mausefalle. Und auch gestört, total aufgeregt, beißt diese Schlange die Frau. Und die Schlange ist eine giftige Schlange. Und die kleine Maus ist immer noch in seinem kleinen Loch da und beobachtet diese Szene. Und die Frau kriegt Fieber. Und bei Fieber bei Bauern, am meisten muss man Hühnersuppe machen. Hühnersuppe muss man nehmen, wenn man so Fieber hat. So, dann wer ist als Erste dran? Ja, wer ist als Erste dran? Huhn ist Erste dran. Dann muss geschlachtet werden. Man muss Hühnersuppe machen. Ja? Du lass mich jetzt weiterreden, Rebecca. Danke auch. So, und die Hühnersuppe wurde gemacht. Und diese Frau, die gebissen wurde, ist, muss 24 Stunden rund um die Uhr betreut werden. Da kommen Leute, Pfleger, und die haben aber Hunger. Darum sind sie ja immer ein Bauer. Und die müssen ja was essen. Was stellt ihr vor, dass das Nächste kommt? Schwein ist wieder dran. Da müssen die Wurst machen. Und die müssen mit dem Brot essen. Dann das Schwein wurde geschlachtet. Die kleine Maus sieht das. Oh, das geht schneller, als ich dachte. Dann ist das Schwein geschlachtet. Und die haben Wurst. Dann haben die gegessen. Aber die Frau, die Bauernfrau, leidet so durch diese Gift von Schlange, dass sie das nicht überstanden hat. Ist verstorben. Oh, aber jetzt kommen ganz Mitdörfer, die kommen und die müssen ihre Mitleid und Beileid mal ansprechen. Und die können nicht so weit von so weit kommen und dann wieder zurück nach Hause gehen. Die müssen ja alle was essen. Und für so viele Leute eine Wurst mit Brot würde nicht reichen. Wer ist wieder als Nächste dran? Die Kuh ist da. Dann muss die Kuh geschlachtet. Dass die anderen auch mal essen. Und die kleine Maus ist immer noch da und sagt, oh, von Mausefalle kann keine Spur, keine Kratzspur auf seinen Körper. Aber wie kam das dran, dass die Kuh auch ganz schnell geschlachtet werden? So, wer ist übrig geblieben?
Der Huhn.
Nee, der Huhn war ja als Erster geschlachtet. Und danach?
Hm?
Der Hund. Ah, Hund war ja nicht davon gesprochen. Da waren drei Sachen. Einmal Huhn, einmal Schwein, einmal Kuh und einmal Maus. Welcher von beiden ist übrig geblieben?
Die Maus.
Die Maus. Können wir etwas daraus lernen? Aus dieser Geschichte? Das ist sehr wichtig für uns, dass wir auch merken, wenn jemand von unserem Freund oder Mitnachbarn krank ist, oder eine Sorge hat, wir müssen diese Sorge mitteilen. Das kann uns auch passieren. Man denkt immer, die anderen haben Probleme. Aber wenn wir dran sind, wir wissen ja das gar nicht. Das ist für uns auch Kinder sehr wichtig, dass wir miteinander Mitsorgen haben. Dass wir aufeinander aufpassen. Und wenn einer fällt, auf Boden fällt, das ist unser Sorgen, dass wir Hilfe schnell holen. Nicht, dass wir denken, das ist mit mir nicht passiert, sondern mit meinem Freund. Okay? Dann jedes Mal, wenn wir miteinander spielen und jemand etwas passiert ist, denken wir an diese kleine Maus. Dass wir nicht sagen, das geht uns nicht an. Ansonsten werden wir auch schneller in diese Rolle landen als die kleine Maus. Möge Gott euch segnen.
Amen.
Man wird sagen, diese Geschichten sind nur für die Kinder bestimmt. Ich denke eher nicht. Für uns haben wir auch das gleiche Problem. Dass wir sehen immer ganz schnell die Sorgen, die weit sind. Und was wir bei anderen sehen, wir denken, das geht nur die anderen. Solange mir gut geht, interessiert mich nicht, wie der andere geht. Aber es kann schneller manchmal bei uns passieren, als wir denken. Das ist nicht, was ich vor heute habe. Heute möchte ich gerne über eine Junge oder von einem Junge reden, der Eutychus heißt. Und vorher, ich werde mich nochmal vorstellen. Ich bin der Bruder Amegnacho Kufi aus Gemeinde Grevenbruch. Ich habe 2 Kinder, eine dritte ist unterwegs. Und ich bin Krankenpfleger, Gesundheits- und Krankenpfleger im Krankenhaus Bergheim, Maria Hilf. Und ich liebe gerne Musik. Ich liebe gerne, was alles mich auf diesen Weg bringt. Wir lesen im Apostelgeschichte 20, Kapitel 20, von Vers 7 bis 12. Ich werde Sie vorab nochmal darum beten, die Sprache ist nicht meine gebürtige Sprache und ich tue mich schwer damit, aber ich bemühe mich, dass ich mich ein bisschen klar und deutlich rübergebe. Apostelgeschichte, Kapitel 20, von Vers 7 bis 12. Dort ist geschrieben: Am ersten Tag der Woche aber, da die Jünger zusammenkamen, das Brot zum Brechen, predigte ihnen Paulus und wollte des anderen Tages weiterreisen und zog die Rede hin bis zu Mitternacht. Und es waren viele Lampen auf den Säulen, da sie versammelt waren. Es saß aber ein Jüngling mit Namen Eutychus in einem Fenster und sank im tiefen Schlaf, dieweil Paulus so lange redete und war vom Schlaf überwältigt und fiel hinunter vom dritten Säuler und war tot aufgehoben. Paulus aber ging hinab und legte sich auf ihn, umfing ihn und sprach: Machet keine Getümmel, denn seine Seele ist in ihm. Da ging er hinauf und brach das Brot und aß und redete viel mit ihnen, bis der Tag anbrach, also zog er raus. Sie brachten aber den Knaben lebendig und wurden nicht wenig getröstet. Zwischen 30 und 70% der Jugendlichen, die in eine christliche Familie geboren wurden, besuchen ihre Kirchen nicht mehr. Sie sind wie Eutychus, sie sind hineingefallen. Das heißt, sie müssen
in Kirche kommen damals. Als sie ganz klein waren, was sie aber nicht daran gehindert hat, sehr tief zu fallen wieder in die Welt, als die erwachsen geworden sind. Warum Etichus ist gefallen? Warum ist Etichus gefallen? Den Text der Apostelgeschichte 27 bis 12, den wir gerade gelesen haben, kann man auf zweifache lesen. Als eine Erzählung und als eine Parabel. Da ist zunächst eine reelle Seite, die Geschichte eines jungen Mannes richtig auf einer Fensterbank während einer Versammlung in der Kirche, der einschläft und hinunter auf die Straße fällt. Hier, man kann das sich nicht vorstellen, ungefähr, wenn man hier sieht. Dann, unsere Fensterbänke sind dann ganz oben. Kann keiner jung darauf kommen. Aber wenn man in tropische Länder geht, in Afrika auch zum Beispiel, manchmal, wir haben unsere Fenster, die im Eben sind, dass wenn es zu voll ist, man kann jede Fläche nützen. Ja. Und dabei kann auch natürlich passieren, dass man sich da sitzt und zwischen Kirche und Welt draußen sitzt. Er stirbt und der Junge, meinte ich, er stirbt und der Prediger erweckt ihn wieder. Es gibt nichts Banales, abgesehen davon, dass eine Wunde vielleicht natürlich dasteht. Und dann ist auch eine Symbolik. Eutychus ist ein junger Mann, geboren in eine christliche Familie. Als Kind ging er in die Kirche, weil seine Eltern dorthin gingen. Als Heranwachsender fragt er sich ein wenig, wo eigentlich sein Platz ist. In der Kirche oder draußen? Er sitzt richtig auf dem Fensterbank zwischen der Kirche und der Welt draußen oder die Straße. Das ist eine bequeme Position, sodass man einschlafen kann. Und das stimmt ja auch, wenn man am Fensterbank sitzt, dann was alles als Wind erstmal reinkommt, bekommt man als Erste. Aber das kann auch riskant werden, da man fallen kann, und das ist ja der Fall bei Eutychus. Eutychus ist vielleicht deshalb eingeschlafen, weil er müde war, weil er mit seinen Kumpeln zu viel gefeiert hat. Aber auch ohne Zweifel, weil er sich gelangweilt hat. Das gibt's auch. Vielleicht langweilt jemand von meiner Predigt. Was ich nicht hoffe. Er ist ein Symbol für zahlreiche junge Leute, die sich in der Kirche langweilen, die sich nicht betroffen fühlen, weil man ihnen keine Aktivität vorschlagen oder Aktivitäten, die nicht besonders mit ihren Interessen übereinstimmen oder weil man ihnen keine Verantwortung überträgt. Man schenkt ihnen nicht wirklich Vertrauen. Im Text des Apostelgeschichte im Vers 9 kann man lesen, dass der junge Mann im Tiefschlaf sank, als die Predigt des Paulus sich lange hinzog. Das ist auch ein Faktor. Dass man lange den Predigt hält. Vielleicht meiner wird er auch lange heute, weiß ich ja noch nicht. Man hat den Eindruck, dass der Autor der Erzählung eine Parallele zieht zwischen der langen Predigt von Paul und die Tiefe von Eutychus Schlaf. Zum Nachdenken, sind die Reden der Prediger in Inhalt oder Länge immer passend für junge Leute? Wie dem auch sei, Eutychus schläft ein, zweifellos, weil er sich in der Kirche langweilt. Und er fällt. Nachdem er zwischen Kirche und Welt geschwankt hat, kippt er schließlich um. Aber er ist nur die Rede des Paulus und der heutigen Prediger, die man als Ursache für den Fall der jungen Leute sehen kann, ist das wirklich so tatsächlich, dass nur wegen Prediger oder lange Predigt, dass die Jungen wirklich so sind? Das wäre etwas zu einfach für diejenigen, die nicht predigen, und etwas hart für die Prediger, wenn man bei diesem Schlusswort bleiben möchte, in denen man sagt, ja, die Prediger müssen, die halten oft lange Predigt oder ihre Predigt sind immer langweilig. Dann, das wäre zu hart für Prediger. Dann wird keiner mehr hier stehen. Man weiß nicht mehr, was man unbedingt sagen möchte oder sollte. Eine Studie wurde im Vereinigten Staaten in 695 Kirchen durchgeführt. Das interessiert uns bestimmt. Nach 6 Monaten haben 95% der 1500 Jugendlichen, an die man sich gewendet hatte, geantwortet, nicht schlecht für uns, oder? Das von 595, ja, dass man Leute 1500 befragen und 95% für die Jungen haben diese Fragen sehr interessant gefunden und hat geantwortet. Danach haben 783 von ihnen jährlich weiter an Umfrage teilgenommen, und zwar 10 Jahre lang. Wie lange ist das? 10 Jahre lang dieser Befragung teilzunehmen. Das Ziel dieser Untersuchung war es, herauszufinden, warum die Jugendlichen die Kirche verlassen. Erste Feststellung, wollt ihr hören? Erste Feststellung, die Antwortbereitschaft der Jugendlichen war so außergewöhnlich hoch, weil man sie für sie interessiert. Man merkt, dass die Jungen wirklich da sind und man interessiert sich für denen. Manche waren sogar tief bewegt durch die simple Tatsache, dass man ihnen einen Brief geschickt hatte, der an sie persönlich adressiert war, und sie haben dem Verantwortlichen der Untersuchung sehr herzlich geantwortet. Stellt euch mal vor, eine Junge, der immer in Kirche kommt, oder es kann euch auch mal passieren, dass ihr von Mönchengladbach, in Mönchengladbach seid ihr bekannt, und dann geht ihr plötzlich jetzt im Hessen in eine Kirche und zu Besuch da. Das ist auch eine 7-Tage-Adventistenkirche. Was für euch interessant werden ist, wie man euch empfängt, dass ihr euch überall, wo ihr geht, wie in eurer Kirche zu fühlen. Darum, wir sind schließlich eine Kirche. Nein, es ist nicht nur die Länge oder der Inhalt der Predigten oder die jugendliche vorgeschlagen oder nicht vorgeschlagene Aktivität, die der Grund für ihren Fall sind. Das ist nicht das. Das ist kein lange Predigt oder das ist nicht, dass man denen die Aktivität gibt. Viele Jugendliche auch, die innerhalb der Kirche leiden an Einsamkeiten und Mangel an wirklicher Aufmerksamkeit, die ihnen die Leute, einschließlich die Eltern, im täglichen Leben und in die Kirche gewähren. Das heißt, wie oft interessiert uns, wenn wir kommen, wie unser Nächster geht? Wie der Junge, der nicht mit Familie in Kirche kommt, wie oft interessiert uns, wie ihm geht? Hauptsache, wir haben mit ihm gesprochen über Gott und er lässt sich zu und kommt zur Kirche, erscheint am Samstag. Mehr interessiert uns nicht. Ob er einsam ist, ob er Probleme zu Hause hat, interessiert uns das weniger. Hauptsache, er ist da, er kann singen, er kann spielen. Ein einfaches Zeichen von Aufmerksamkeit kann ihr Herz berühren und ihr Leben verändern. Nur mal zum Sagen, wie geht es dir? Oder ihm einzuladen oder mit ihm mal ein paar Worte zum Wechsel, das kann viel verändern. Hingegen, viele Jugendliche gehen weg, weil sie merken, dass sich die Kirche zu sehr auf das Verhalten konzentriert. Unsere Lektion heute. dass die Kirche nur sehr viel auf Verhalten konzentriert. Ja, du musst das tun, du musst das tun. Man soll dies oder jenes nicht tun, darf dies oder jenes nicht, muss dieses sagen oder jenes nicht sagen, so erscheinen oder so nicht erscheinen und so weiter. Ehrlich gesagt oder im ein Wort gesagt, nur auf Schuldgefühl. Ich muss total genauso sein. Und so ist geschrieben. Aber es ist nicht so sehr eine Lebensweise oder ein Glaubensbekenntnis, was die Jugendlichen suchen. Sie suchen keine wahren Doktrin, sondern wahren Menschen. Sie wollen eine persönliche Beziehung zu Gott und zu den Mitgliedern der Kirche. Sie wollen geliebt werden. Die Jugendlichen, wenn sie auf den Kirchenbank sitzen, umgehen von vielen Leuten, können sich sehr alleine auffühlen. Oft gehen sie, weil sie sich fremd fühlen. Sie haben nicht das Gefühl, dass sie dazu gehören. Ich kann eine Klammer hier machen und sagen, jemand kann sagen, bei uns in der Kirche ist ja doch nicht so. Aber ich denke, wenn wir uns wirklich Zeit nehmen und daran zum Denken, dann werden wir schon merken, vielleicht ist einer oder zwei, dem so geht. Sie haben auch das Gefühl, dass eine Abweichung gibt zwischen den Worten der Kirche und ihrem Verhalten. Sie nehmen sie wahr auf der einen Seite als intolerant, das scheint für denen so, auf der anderen Seite alles freundlich und nachgiebig. Und so sollte das eigentlich sein. Sie gehen nicht weg aus Gründen der Doktrin, sondern weil sie die Kirche, das wäre jetzt hart, kalt, distanziert und nicht freundschaftlich finden. Einige Auszüge aus den Antworten der Umfrage sind so. Ich würde einen Sabbat lieber ganz alleine verbringen, als zu versuchen, mir einen Platz in einen Eisblock zu meißeln. Ist das nicht hart? Das sind die Adventistenjungen, die das gesagt haben. Niemand sieht dort wirklich glücklich aus. Das ist auch wieder eine andere Aussage. Es ist, als ob sie nur aus Pflicht da wären oder sowas Ähnliches. Sie werden mir jetzt sagen, das ist nicht in Mönchengladbach so. Die Kirche ist sehr warmherzig und das stimmt. Aber sind wir auch warmherzig zu unseren Kindern und Jugendlichen oder nur in unserem kleinen Kreis von Erwachsenen? Versuchen wir mal auch unsere Kinder mal oder unsere Jugendlichen mal ein bisschen Zeit für denen zu nehmen und nicht mit der Idee, die Jungen machen immer viel verkehrt, sondern mit der Idee, was kann ich machen, um dir zu helfen. Und ich habe eine Frage an die Jugendlichen. Und bevor ich die Frage mal stelle, im Pfadfindergruppe, da dass ich selber auch Master Guide bin, die Jungen gesagt, man sagt jung, jung und man unterscheidet Jungen, aber der wahre Jungen ist von 2 Jahren bis 99 Jahren. So, das heißt, vom Jesus sind wir auch alle noch jung. Deswegen, wenn ich die Frage stelle, kann nicht nur eine Gruppe verantwortlich gefühlt, sondern wir alle. So, dann die Frage ist, wie empfindet ihr die Kirche von Mönchengladbach? Ihr müsst mir gar nicht antworten. Das will ich auch jetzt nicht persönlich hören. Jeder soll sich danach denken. Darum, wir sind alle, das ist unser Interesse, alle. Eine Untersuchung wieder in den USA durchgeführt bei Personen, die Adventistkirche verlassen haben. Man stellt ihnen folgende Frage. Nachdem sie die Kirche verlassen haben oder aufgehört haben, aktiv zu sein, bekamen sie den Besuch eines Pastors, eines Mitglieds der Kirche? Was denkt ihr, dass die Antwort wäre? Wie viel Prozent haben ja geantwortet? Einer sagt keiner, habe ich da gehört. Es gibt schon eine Prozentual. 15%. Nicht mehr als 15% der befragten Leute haben darauf mit Ja geantwortet. Nicht mehr. Das heißt, selbst wenn jemand etwas macht und muss aus der Kirche raus, welche Aufgabe haben wir als Mitglieder, als Botschafter Jesus? Gehen wir diejenigen besuchen, wenn wir merken, dass jemand lange Zeit nicht mehr gekommen ist. Mag sein, er hat Fehler gemacht. Was wir alle sehen, das darf nicht so sein. Rufen wir ihn, besuchen wir ihn. Wie oft besuchen wir Leute, Schwester oder Brüder, die krank sind? Umgekehrt gibt es Aussagen, besonders von Jugendlichen, dass sie in die Kirche geblieben sind, weil man sich für sie interessieren hat. Das gibt es auch. Sei es durch einen Besuch, einen Brief, einen Anruf oder ein Ähnliches. Und ich kann sagen, das stärkt von meiner persönlichen Erfahrung, das stärkt sehr viel. Wenn man in Phase landet, wo man denkt, ich bin total allein. Warum passiert mir nur das? Und man doch einen Anruf von einem Mitglied bekommt, das stärkt sehr viel als ein Geschenk mit finanziellen Sachen. Sicher, das ist in den USA, aber wir in München, aber zeigen wir in dieser Art von Aufmerksamkeit für Jugendlichen, die nicht mehr zur Kirche kommen, diejenigen, für diejenigen, die schon gefallen sind, oder für diejenigen, die noch auf dem Fensterbank sitzen und sich in der Kirche langweilen. Wir können ja auch so sagen. Wir können sagen, dass wir nehmen dieses Interesse, wir nehmen diese Zeit und wir reden mit unseren Jungen. Bei uns in dieser Kirche ist das nicht. Das dürfen wir auch sagen. Wie ist Eutychus wieder auferstanden? Wenn wir zurück zum Apostelgeschichte gehen, auf in Vers 10, da sagt man, Paulus aber ging hinab und legte sich auf ihn, umfing ihn und sprach, machet kein Getümmel, denn seine Seele ist in ihm. Paulus, der die Attraktion des Abends war, der alle Blicke auf sich zog, ließ sich von Eutychus die Schau stellen. Aber er verlässt ohne Zögern seine Posten als Prediger und steigt von seinem Podest, um dem jungen Mann zu Hilfe zu eilen. Wir können uns das so vorstellen, dass wir gerade, wo wir im Gottesdienst sind, und dann passiert etwas da. Und Paulus war hier vorne. Und da sind viele andere Leute, die bereit sind, um Paulus zu hören. Aber dem Jungen ist das passiert, dieser unglückliche Fall ist passiert. Und Paulus hat den Podest schnell verlassen und ist erstmal da gegangen. Er hätte auch seinen Freund Lukas schicken können. Lukas war ja auch da. Er hätte ihm schicken können. Geh mal, guck mal nach dem Jungen. Lukas war auch sogar Arzt. Ne, Johannes? Ja, man hätte ja sagen können, Johannes, geh mal gucken, da ist jemand gefallen. Und kann Lukas das feststellen und irgendwie die Knochenbrüche behandeln, wenn das der Fall wäre? Oder im schlimmsten Fall den Tod des Eutychus festzustellen, da er schließlich im Krankenhaus, ich bin nur ein Pfleger, wenn jemand stirbt, ich muss Arzt rufen, der muss feststellen. Oder? So. Dann hätte er auch so sein können. Aber nein. Paul hat nie so gemacht. Er handelt nimmt die Sache in die Hand, setzt sich mit seiner ganzen Person ein, ein Kind der Kirche, das fällt. Das fällt, das stirbt, das ist schlimm, das ist ernst. Paulus kennt Eutychus noch nie einmal, aber das hindert ihm nicht daran, die drei Etagen in vierter Gang herunter zu rasen, um den Jungen zu retten. Und das heißt, in dieser Geschichte, die sagen uns, das ist nicht auf Erdgeschoss. Das ist noch ganz oben, vierte. Und dann muss er ganz schnell unten. In unseren Augen, das ist nicht zum Glauben, dass jemand von oben fahren kann und dann noch leben kann. Das ist normal, dass viele Knochenbrüche da zum Ursachen werden. Und als alles zu Ende scheint, als die Kirche der Jungen für tot erklärt hatten, geschieht das Wunder und Eutychus kehrt zurück ins Leben. Paulus hat nicht resigniert vor dem Sturz der jungen Mannes und das hat ihn gerettet. Der hat nicht resigniert, sondern der ist geeilt und hat ihn gerettet. Man kann im Vers 12 lesen, dass diese Auferstehung ein großer Trost für alle war. Auch hier also ein Symbol Freude und Trost, etwas, das die Mitglieder einer Gemeinde empfinden, wenn sie einen Jugendlichen in das geistige Leben zurückkehren sehen. Wie? Wir können uns auch mal vorstellen, wie wäre das denn, wenn der junge Eutychus nicht auferstanden wäre? Nehmen wir an, hier, jetzt gerade. Und ein Junge, der auch zum Kirche gekommen ist und Gott zum Loben, und ihm passiert sowas und dann er stirbt. Und wir sind hier harmlos, können wir nichts tun. Ich will keine Antwort dazu geben. Paulus, der auf die Straße hinuntergeht, ist das Symbol für die Kirche, die sich dem Schicksal widersetzt, junge Leute weggehen zu sehen, die sich für sie interessiert, sie liebt, sie betreut, ihnen Verantwortung zu trauen, ihnen Vertrauen schenkt und sie zu Jesus führt. In unserer Lektion heute war über jemanden, der Schwierigkeit zum Beispiel hat, irgendetwas schwer zu lassen. Es kann sein, dass jemand kommt nicht von Zigarette weg. Es kann auch sein, dass jemand, ja, der muss zum einmal in der Woche ein Glas Wein trinken. Und zufällig kommt das in Frage, dass wir das merken. Ja, Adventisten dürfen das nicht tun. Was machen wir dann? Und wie reden wir über diese Sache, dass derjenige, der da ist und der in diesem Problem steckt, nicht ein Gefühl hat, ach, ich bin pauschalisiert, ich bin jetzt in meiner Schublade. Wie können wir ihm eine Hilfe anbieten? Aber was passiert oft ist, soweit man merkt, oh, keiner steht zu mir, darum ich habe eine Last, was ich nicht schaffe, bis jetzt ist noch nicht runter. Und jeder, man sieht sich wie ein Sünder von jedem, dann hat man nicht mehr den Mut in die Kirche zu kommen. Dann verlässt man die Kirche. Obwohl da hätte er noch eine Aktion des Gebets. Oder derjenige so anzunehmen und für ihn beten und Gott lassen, seine Pflicht zu tun. Und dann würde derjenige noch das schaffen und irgendeinen Tag andere noch in die Kirche bringen und denen seine Erfahrung erzählen. Nein, wir regeln die Sachen auf unsere Art. Wir sind die Richter. Wir sehen das und wir sagen, das darfst du nicht machen, das ist jetzt verkehrt. Und wir sagen, dass soweit, dass jemand in diesem Problem steckt und treu sich nicht uns, das zu sagen, dass wir mit ihm beten können. Eigentlich in der Gemeinde müssen wir so sein, dass wir einander vertrauen, dass wenn ich eine Last habe, was ich nicht mehr ertragen kann, dass ich kommen kann und sage, Bruder, Schwester, kannst du mit mir beten? Ich bete die ganze Zeit, aber das geht nicht. Vielleicht kannst du mit mir beten. Diese Gefühle müssen wir haben. Diese Vertrauen müssen wir voneinander haben. Und wenn jemand seine Schwäche seinem Bruder erzählt, das ist kein Grund, um zu denken, der ist der Schlimmste von uns alle. Heran, welchen Platz geben wir die Kirche von Mönchengladbach unseren Kindern und Heranwachsenden? Schenken wir ihnen genug Vertrauen? Geben wir ihnen genug Möglichkeit, sich einzubringen und geistig zu wachsen? Was tue ich persönlich für die Jugendlichen in der Gemeinde? Was könnte ich noch mehr tun? Wie reagiere ich auf diese Eutychus, die fallen oder beginnen auf der Fensterbank einzuschlafen? Setze ich mich wie Paulus mit meiner ganzen Person dafür ein oder lasse ich die Arme senken oder zeige ich sogar mit dem Finger auf diese Jungen, die den Mut verliert hat? Machen wir es wie Paulus. Es ist nie zu spät, um sich für die Jugendlichen einzusetzen, sei es durch ein Wort der Ermutigung, ein Lächeln, etwas Zeit mit Gefühl, eine einfache Geste der Freundschaft. Wie ich das vorher schon sagte, nehmen wir mal mehr Aufmerksamkeit voneinander. Fragen wir unseren Nächsten, wie denen geht. Wir machen das jetzt ein bisschen theoretisch, indem wir sagen, wir reichen Hand an unser Nächsten und denen fragen, wie geht es dir? Machen wir einfach mal. Ja, seien wir mutig und dann reichen wir Hand an unser Nächsten und frage ich ihm, wie geht es dir? Wie wir immer drücken. Können wir auch machen.
Mein Bruder, wie geht es dir denn?
Gut. Gut, dass du so redest.
Ja, können wir uns das so machen.
Deswegen habe ich gesagt, theoretisch, das klingt wirklich theoretisch, aber wenn wir jedes Mal das so machen, wir werden sehen, dass andere Vertrauensbasis für uns möglich wäre. Möge Gott uns segnen, darum wir können nichts mit unserer eigenen Kraft machen, selbst auf andere, auf meinen Bruder aufzugehen und mit ihm zu reden, brauche ich diese Kraft von Gott. Und das ist mein Gebet für uns alle heute Morgen. Möge Gott uns stärken, dass wir uns mehr vertrauen und zutrauen, miteinander reden und unsere Lasten verteilen und tragen. Möge Gott uns segnen. Amen.